SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Sie hören SBS German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Rechtsprofessor Markus Wagner von der Wollongong University. Die internationale Rechtsprechung ist in diesen Tagen sehr ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit gerückt. Und wir hören sogar, dass es Politiker zum Beispiel in Australien gibt, die fordern, dass Australien aus dem International Criminal Court austreten sollte. Professor Wagner, was ist denn das für eine internationale Rechtsprechung?
Erstmal guten Tag an Sie und Ihre Hörer. Also es gibt zwei Sachen, die man unterscheiden sollte derzeit. Es gibt auf der einen Seite den Internationalen Gerichtshof, der löst zwischenstaatliche Streitfälle. Und dann gibt es den Internationalen Strafgerichtshof, ICC, der sich um die individuelle Strafbarkeit von Personen kümmert. Und der Fall, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, der findet vor diesem Internationalen Strafgerichtshof statt. Und da hat der Chefankläger 5 Personen derzeit im Auge, das muss man ein bisschen vorsichtiger sagen, hat beantragt, dass es Haftbefehle geben soll. Das muss jetzt noch durch eine Kammer durchlaufen und erst dann würden Strafbefehle ausgestellt. Die gleiche Situation, diese tragische Situation, die wir haben im Gazastreifen, ist ebenfalls vor dem Internationalen Gerichtshof anhängig, weil Südafrika einen Fall gegen Israel aufgrund der Genozidkonvention vorgebracht hat.
Es hat ja schon mal solche Haftbefehle gegeben. Einer, der kassiert hat, ist zum Beispiel Wladimir Putin. Der hat da gar nicht drauf reagiert.
Naja, also man muss da bei dem Internationalen Strafgerichtshof unterscheiden zwischen der Ausstellung des Haftbefehls und der Frage, wie der durchgesetzt werden kann. Und die Durchsetzung gegenüber Staatsoberhäuptern oder Regierungsoberhäuptern ist immer schwierig. Die ist auch dann schwierig, wenn es nicht Wladimir Putin ist oder möglicherweise Benjamin Netanyahu, sondern es ist auch schwierig bei al-Bashir, dem früheren Staatsoberhaupt vom Sudan, der auch aus verschiedenen Ländern die Mitglieder des Statuts waren oder sind, von denen nicht festgenommen worden ist. Also es hängt also davon ab, der eigene Staat, also Russland in dem von ihm angesprochenen Fall, der wird nicht ausliefern. Ganz abgesehen davon, dass Russland, glaube ich jedenfalls, nicht Mitglied des Internationalen Strafgerichts auf Statut ist. Dann ist die Frage, wenn diese Staatsoberhäupter oder Politiker in andere Länder gehen, die Mitglieder des Internationalen Strafgerichts auf Statut sind, ob die dann zur Auslieferung verpflichtet sind. Die Antwort ist eindeutig ja. Aber ob die dann kooperieren, ist eine zweite Frage.
Sie sagen, es gibt zwei Gerichtshöfe, also diesen International Criminal Court und den International Court of Justice. Aber die sind beide in Den Haag, in Holland.
Das ist einfach der Sitz beider Gerichte, ist in Den Haag. Das ist beim Internationalen Gerichtshof historisch bedingt. Da war schon der sogenannte Permanent Court of International Justice angesiedelt. Und als die Vertragsstaaten, oder damals noch nicht Vertragsstaaten, sich eben überlegt haben, wo würde man den Internationalen Strafgerichtshof, den ICC, platzieren, da hat eben die niederländische Regierung wieder ein gutes Angebot in Anführungszeichen gemacht im Sinne von Gebäude und insgesamt auch die Ausstattung. Den Haag wird als international, glaube ich, kann man das so sagen, als einer der Orte angesehen, an dem eben internationales Recht gesprochen wird. Und da hatte eben die niederländische Regierung damals großes Interesse daran, den Gerichtshof an sich zu ziehen.
Und einer von diesen Gerichtshöfen ist aber auch sozusagen ein Anhängsel der Vereinten Nationen.
Der Internationale Gerichtshof ist das Hauptstreitlegungsorgan der Vereinten Nationen. Die anderen haben im Grunde genommen immer ein Verhältnis mit den Vereinten Nationen, sind aber kein Hauptorgan. Also die, nach der UN-Charta ist der Internationale Gerichtshof das Hauptstreitbeilegungsorgan und wird dann eben in Verträgen als Streitbeilegungsmechanismus auch wieder eingesetzt.
Ist der Gedanke dahinter, dass die Nationen statt Krieg zu führen vor Gericht erscheinen sollen?
Naja, also wenn man sich die UN-Charta anschaut, steht es ja genau so drin, ne? Dass man eben die Generationen, die in Anführungszeichen verheizt worden sind, dass man das eben nicht mehr machen will nach den Erfahrungen des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Und das funktioniert eigentlich in ganz vielen Fällen ganz gut. Aber es funktioniert halt in den Fällen, in denen es wirklich funktionieren sollte, vielleicht nicht immer so gut. Also sieht man ja auch in Israel und Gaza derzeit, dass der Gerichtshof verschiedene Anträge vielleicht nicht vollgestattet hat, aber eben gestattet hat. Also wenn man sich den letzten Antrag von Südafrika anschaut, aber dass Israel da eben nicht drauf reagiert hat und seine Operation weitergemacht hat.
Es hat ja viel Empörung über diesen Antrag gegeben, Haftbefehle auszustellen, die gegen die Hamas-Führer und gegen eben den israelischen Ministerpräsidenten. Die müssen aber erst noch wirklich vollzogen werden.
Alles, was bisher gemacht worden ist, dass der Chefankläger Karim Khan gewisse Vorwürfe erhoben hat. Und das hat er ja nicht gemacht von einer Sekunde auf die anderen, sondern die Situation ist über Monate beobachtet worden, bevor konkret diese 5 Haftbefehle beantragt worden sind. Die sind ja noch nicht gestattet worden, sondern die müssen beantragt werden. Das wird dann vor einer Vorverfahrenskammer des Internationalen Strafgerichtshofs verhandelt, beziehungsweise muss dem zustimmen.
Aber jetzt muss ein Richter sozusagen seinen Stempel noch dazugeben, dass es überhaupt durchgeführt wird.
Das ist im innerstaatlichen Recht ja ganz genauso. Also wenn ein Haftbefehl ausgestellt wird, dann wird er nicht nur von der Anklagebehörde ausgestellt, sondern er muss auch gerichtlich bestätigt werden. Und das wird nicht nur von einem Richter gemacht, sondern in der Vorverfahrenskammer vor dem Internationalen Strafgerichtshof sitzen 3 Richter. Und die müssen sich eben jetzt genau die Beweise anschauen, die von dem Chefankläger vorgebracht worden sind. Nach dem, was ich gesehen habe, gibt es gewisse Beweislast. Diese Beweislast wurde im Grunde genommen noch übertroffen, beziehungsweise die Maßgabe des Chefanklägers war, wenn wir das machen, dann möchten wir die übertreffen. Und das hat nicht nur seine eigene Anklagebehörde gesagt, die haben wir übertroffen, sondern eben auch dieses Komitee von 8 oder 10 Experten im internationalen Strafrecht. Ich habe da keinen Einblick drin, wie da die genaue Beweislage aussieht, aber man würde vermuten, dass dieser Antrag auf Anklage nicht stattfinden würde, wenn es keine entsprechenden Beweise gäbe. Und das ist eben nicht nur wegen auf den Premierminister Netanyahu, israelischen Premierminister Netanyahu und den Verteidigungsminister Gallant, sondern eben auch diese 3 Hamas-Führer.
Und die Richter müssen einstimmig entscheiden oder gar nicht entscheiden?
Nee, die müssen zumindest mit 2 von 3 entscheiden. Und da eine Vorhersage zu treffen, das, wie gesagt, ist mehr oder minder unmöglich, ohne dass man die genauen Beweise sieht.
Hat sich denn diese internationale Gerichtsprechung eigentlich bewährt?
Ja, das ist ganz schwierig. Das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie man zur internationalen Gerichtsbarkeit insgesamt eingestellt ist. Es gibt natürlich, jetzt müssen wir wieder unterscheiden, zwischen dem internationalen Gerichtshof und dem internationalen Strafgerichtshof. Bei dem internationalen Strafgerichtshof gibt es immer so ein bisschen den Vorwurf, das ist sozusagen ein Gericht für die westlichen Mächte oder für westliche Staaten, um eben andere Leute habhaft zu werden. Und da gab es immer den Vorwurf über die Jahre hinweg, dass bisher eigentlich nur Verfahren angestrengt worden sind, die afrikanische Politiker betreffen beziehungsweise Situationen in Afrika betreffen. Ich glaube, Teil der Gründe, warum dieses Verfahren oder dieses Verfahrensantrag jetzt so hohe Aufmerksamkeit erregt, ist, dass es diesmal eben anders aussieht. Das kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden. Aber ich glaube, dass ein Teil, und auch das haben Sie angesprochen, auch ein Teil des Widerstandes auch von australischen Politikern eben darin besteht, dass man eben sagt, das ist ein Gericht, was insofern, man kann das wieder anders sehen, unpolitisch agiert, beziehungsweise natürlich immer politisch agiert, aber dass man eben sagt, man diskriminiert nicht zwischen Staatsoberhäuptern, die einem nahestehen, in Anführungszeichen, und Leiter von einer Terroristenorganisation, die einem nicht nahestehen. Diese Gleichsetzung, diese Argumentation, die kann ich verstehen, dass das einigen nicht gefällt. Aber man muss sich die Situation vorstellen, der Chefankläger hätte nur die 3 Hamas-Leiter den Antrag hier dahingehend gestellt und nicht die israelische Staatsführung. Das hätte auch wieder hohe Wellen geschlagen und wäre der Antrag nur gegen israelische Politiker gegangen, dann hätte auch das wieder hohe Wellen geschlagen. Also ich sehe die Kritik der Gleichsetzung, das macht mir relativ wenig aus. Und das sage ich als ehemaliger Mitarbeiter des obersten Gerichtshofs in Israel. Aber ich versuche mir einfach nur die Situation andersherum vorzustellen. Und dann schaue ich mir eben auch an, welcher Prozess durchlaufen worden ist, um diesen Antrag auf Haftbefehl überhaupt in die Welt zu setzen. Und ich glaube, der Prozess, der scheint mir relativ stichhaltig bisher. Und ob dieses Verfahren jetzt durchgeführt werden kann, das hängt von der Vorverfahrenskammer ab. Dann diese Habhaftwerdung, das kann man sich ganz interessante Situationen vorstellen, wo das möglich ist und wo das nicht möglich ist. Und das müssen wir einfach abwarten.
Sie erwähnten gerade Australien. Spielen australische Juristen irgendeine Rolle in diesen internationalen Gremien?
In der Hinsicht, dass Australien Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofsstatuts ist, dass Australien auch schon eigene Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof beantragt hat. Es gibt eine australische Richterin vor dem Internationalen Gerichtshof und australische Anwälte haben regelmäßig vor beiden Gerichten schon vorgetragen, beziehungsweise waren Richter, also insofern ja.
Die Nürnberger Prozesse, das war ja auch so ein internationaler Gerichtshof. Gibt es da so eine Kontinuität von Nürnberg zu den Gerichtshöfen, über die wir gerade gesprochen haben?
Nur zu dem einen Gerichtshof. Also Nürnberg, nur um die Hörer nochmal daran zu erinnern, war der Gerichtshof, der sich eben ganz konkret damit befasst hat, den die Alliierten eingesetzt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, um deutsche Kriegsverbrecher aburteilen zu können. Und da war immer der Vorwurf, und den Vorwurf gab es dann ja auch nach dem Ende des Kalten Krieges gegenüber den Jugoslawien- und Ruanda-Tribunalen, dass das so eine Art Siegerjustiz darstellt. Und man wollte mit dem Internationalen Strafgerichtshof genau das vermeiden, dass man eben sagt, wir die Staatengemeinschaft, beziehungsweise 124 Staaten derzeit, setzen uns eben zusammen und kreieren diesen Internationalen Strafgerichtshof, um eben genau diesen Vorwurf der Siegerjustiz zu vermeiden. Aber die Tradition ist eindeutig, ne? Also man sieht eben das Tribunal in Nürnberg, das Nürnberger Tribunal, was Sie angesprochen haben. Man hat auch ein entsprechendes in Tokio. Dann gab es verschiedene Ad-hoc-Tribunale in verschiedener Art. Also Jugoslawien haben wir angesprochen, Ruanda hatten wir angesprochen. Es gab was ganz Ähnliches in Kambodscha, in Sierra Leone und andernorts. Man wollte aber einen Gerichtshof schaffen, Strafgerichtshof schaffen, um eben diese Möglichkeit der individuellen Strafbarkeit näher zu kommen. Und eben auch Staatsoberhäupte bzw. Regierungsoberhäupte oder Regierungsmitglieder, um das weiter zu fassen, um die eben auch strafrechtlich zur Verantwortung ziehen zu können. Und zwar dauerhaft. Nicht nur, wir haben hier jetzt eine Situation, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sagt, das ist jetzt ganz ungeheuerlich gewesen und deswegen setzen wir jetzt wieder ein Ad-hoc-Tribunal ein. Man sagt eben, man wollte es ein permanentes Gericht schaffen.
Interessantes Kapitel der Justizgeschichte. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen. Das war eine interessante Ausführung.
Vielen Dank.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.